ist die Definition, wie Gott sich vorstellt. Aha, das ist der Gott Abrahams. Und schon sind wir mitten im Leben Abrahams und fragen uns, wie ist Gott dem Abraham erschienen? Also sowohl innerhalb der Bibel als auch außerhalb der Bibel ist Abraham eine ganz wichtige Persönlichkeit. Und es ist umso erstaunlicher, wenn wir sagen, Abraham ist unser Glaubensvorbild, dass wir hier auf eine Persönlichkeit zurückblicken, die aus dem Alten Testament stammt. Überlegen wir mal. Vor über 4000 Jahren hat Abraham gelebt. Er ist eine Persönlichkeit des Alten Testamentes und er ist das Glaubensvorbild schlechthin. Das heißt also, nicht eine neutestamentliche Persönlichkeit wird uns vorgestellt, sondern jemand aus dem Alten Testament, und zwar jemand, der sogar noch vor dem Bund auf dem Sinai gelebt hat. Viele von euch kennen die Geschichte Israels. Gott hat Abraham berufen, dann ist die Familie später nach Ägypten gezogen, dort hat Israel sich vermehrt, dann sind sie zurückgekommen und dann, also auf dem Weg zurück, hat Gott einen Bund mit ihnen geschlossen. Das war 430 Jahre nach Abraham. Also wir haben da Abraham, dann kommt der Mose und dann kommt die ganze Geschichte mit den Königen und dann erst kommt das Neue Testament und dort hat Abraham gelebt. Und jetzt noch was Spannendes. Es heißt, dass Abraham bereits das Evangelium verkündigt bekommen wurde. Er hat es bekommen, das Evangelium. Wir meinen ja, das Evangelium beginnt in Matthäus 1, Vers 1. Na, das ist nicht richtig. Das Evangelium beginnt in 1. Mose 12. Ganz spannend. Und daran sehen wir, dass Abraham und was er darstellt, die Geschichte Gottes mit Abraham, ist die eigentliche Geschichte, die Gott uns Menschen geben wollte. Und Paulus sagt, das Gesetz kam daneben hinzu. Also Paulus sagt, es ist wie ein Lehrmeister gewesen, wie ein Zuchtmeister. Und wir haben an dem Gesetz lernen wir, wie dringend wir Jesus brauchen. Aber wie Glaube ist und wie rettender Glaube ist und wie ein Mensch zu Gott kommt, das lernen wir bereits von Abraham. Und das ist mein Hauptanliegen heute, das darzustellen, wie zentral diese Persönlichkeit ist, sodass wir dann auch mit dieser Haltung uns mit dem Leben Abrahams beschäftigen und wirklich aufmerksam sind, was lernen wir aus dem Leben Abrahams für unser Glaubensleben. Wir werden drei Bibelstellen betrachten. Die eine ist Römer 4, wo wir schon etwas gehört haben. Also keine Sorge, nicht das ganze Kapitel Römer 4, auch nicht das ganze Kapitel Galater 3, das ist die zweite Stelle. Und die dritte ist dann Jakobus 2. Bei den ersten beiden Stellen von Paulus werden wir der Frage nachgehen, inwieweit ist Abraham unser Vater? Wer ist die Nachkommenschaft Abrahams? Und bei Jakobus werden wir der Frage nachgehen, ganz kurz, was bedeutet es, dass Abraham unser Vater im Glauben ist? Wenn wir heute und auch, glaube ich, hier in der Gemeinde fragen würden, wer sind die Nachkommen Abrahams? Ich nehme an, die meisten von uns würden sagen, Israel. Das Volk Israel, das sind die Nachkommen Abrahams. Und genau auf diese Frage geht Paulus ein in Römer 4, wenn er sagt, darum ist es aus Glauben, dass es nach Gnade gehe, damit die Verheißung der ganzen Nachkommenschaft sicher sei. Nicht allein der vom Gesetz, das ist nämlich Israel, sondern auch der vom Glauben Abrahams. Das sind jetzt die Gläubigen aus den Heidenvölkern, das lernen wir dort im Römerbrief. der unser aller Vater ist, wie geschrieben steht, ich habe dich zum Vater vieler Völker gesetzt. Das ist ein Zitat aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 17, also auch aus der Geschichte Gottes mit Abraham. Also, was Paulus klar machen möchte, ist, dass zwar Abraham natürlich der leibliche Stammvater des Volkes Israel ist, aber Abraham ist auch der Vater aller Gläubigen. Hast du das gewusst? Dass Abraham dein Vater ist, dass du dich auf Abraham berufen darfst? Paulus geht aber noch einen Schritt weiter. Es ist also wirklich radikal, was Paulus in seinen Briefen sagt. Es wundert mich nicht, dass er so verfolgt worden ist. Denn er sagt im Römerbrief etwas später, nicht alle, die aus Israel sind, die sind Israeliten. Und dann heißt es, nicht die leiblichen Kinder sind Kinder Gottes, sondern die Kinder der Verheißung werden als Nachkommenschaft gerechnet. Also er geht noch einen Schritt weiter und sagt, viel wichtiger als die Frage der leiblichen Abstammung ist die Frage, ob jemand aus seiner Nachkommenschaft ein Kind der Verheißung ist. Und darauf spielt Paulus auf die Tatsache an, dass er Abraham mehrere Kinder gehabt hat. Ismael, dann erst kam Isaac und später, nach dem Tod Sarahs, hat ja Abraham noch einmal geheiratet und hat viele Kinder bekommen. Und Paulus sagt, es geht nicht um alle, es geht um den Sohn der Verheißung und der ist Isaac. Und wenn wir dann die Geschichte lesen werden mit dem Isaac, das ist ja unglaublich. Das heißt, also Abraham war 100 Jahre alt, Sarah war 90 Jahre alt, als dieses Kind zur Welt kam, menschlich völlig unmöglich. Und das ist der Sohn der Verheißung, weil er nicht aus menschlicher Kraft gezeugt und geboren wurde, sondern aus göttlicher Kraft. Es ist zum Beispiel das, was wir im Johannesevangelium lesen. Allen aber, die Jesus Christus aufnahmen, denen gab er Vollmacht, Kinder Gottes zu werden. Und dann sagt er, nicht denen, die eine Blutsverwandtschaft haben, nicht denen, die eine leibliche Abstammung haben, sondern die aus Gott geboren sind, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, so wie Isaac aus Gott, kann man sagen, geboren wurde. Es war ein Wunder, dass Isaac geboren wurde und darauf, auf ihm liegt die Verheißung. Trotz allem ist noch nicht alles erklärt für die Frage, wie ist es möglich, dass sozusagen Paulus diesen Sprung macht von Abraham zu uns. Das ist ja doch ein gewaltiger Sprung, den er hier macht. Und Paulus geht an einer anderen Stelle etwas genauer drauf ein. Und das ist jetzt die zweite Bibelstelle, auf die ich hinweisen möchte. Das ist Galater 3. Da heißt es nun, da es nun die Schrift voraussah, dass Gott die Heiden als aus Glauben rechtfertigen würde, hat sie dem Abraham im Voraus das Evangelium verkündigt. In dir sollen alle Völker gesegnet werden. Da haben wir jetzt das, was ich vorhin behauptet habe. Dem Abraham wurde die gute Botschaft, das Evangelium, bereits damals verkündigt, nämlich 1. Mose 12 und dann später wurde es nochmal, hat Gott es noch einmal wiederholt. Und jetzt eben diese wichtige Frage, wie kommt es, dass auch wir uns Söhne Abrahams nennen dürfen? Vers 16 in diesem Galater 3. Dem Abraham aber wurden die Verheißungen zugesagt und seinem Samen. Da ist es wichtig für uns zu wissen, dass das Wort Same und Nachkommenschaft das Gleiche ist. Also Same kann der Same bedeuten, beziehungsweise die Nachkommenschaft. Und hier spricht er jetzt von dem Samen der Verheißung. Er spricht nicht und seinen Samen als von vielen, also nicht in der Mehrzahl, sondern von einem in der Einzahl und deinem Samen. Und der ist Christus, sagt Paulus. Der wirkliche Nachkomme Abrahams, um den es geht, ist Christus. Und es ist interessant, wenn wir das Neue Testament aufschlagen. Ich habe schon mehrmals diesen ersten Vers aus dem Neuen Testament zitiert. Wer weiß zufällig, wie der lautet. Dies ist die Geschichte bzw. das Geschlechtsregister von Jesus Christus, der Sohn Davids, der Sohn Abrahams. Darum geht es. Christus, der Same Abrahams. Und darum sagt er dann in dem nächsten Vers, wenn ihr aber des Christus seid, so seid ihr damit Abrahams Nachkommenschaft und nach Verheißung Erben. Das ist die Logik, die Paulus uns aufzeigt. Und wir können das kurz so darstellen. Abraham, Christus, der verheißene Same, und dann kommen die Gläubigen. Durch unsere Zugehörigkeit zu Christus werden wir zu Nachkommen Abrahams. Es ist ja wirklich interessant, wenn wir im Neuen Testament lesen über unsere Beziehung zu Christus, dann verwendet Paulus öfters den Begriff, dass wir in Christus sind. Ja, da kann man sich so ein Gefäß vorstellen und da sind wir drinnen. Oder auch, wenn es heißt, dass wir mit Christus verwachsen sind. Das ist der Leib, das Haupt, das mit dem Leib der Gemeinde verwachsen ist. Das heißt, das ist eine ganz feste Beziehung, die ein Gläubiger mit Christus hat. Die geht so weit, dass wir sogar Nachkommen Abrahams werden. Also eine Art Adoptivsohnschaft, die wir hier in Christus haben und durch die wir Erben werden. Und das ist die Frage an der Stelle. Bist du in Christus? Bist du des Christus? Gehörst du Christus? Das ist die zentrale Frage. Denn nur wenn wir Christus gehören und mit ihm verbunden sind, haben wir Anteil an diesem Segen, den Gott vor über 4000 Jahren einem Abraham zugesagt hat. In dir, hat Gott gesagt, werde ich alle Nationen segnen. Als Gott Abraham berufen hat, hat er gesagt, ich will segnen, die dich segnen. Und wer dir flucht, den werde ich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Der Segen Abrahams kommt durch Christus in alle Welt und auch zu uns. Und es ist interessant, dass diese Berufung, diese Aussage an Abraham nur zwei Möglichkeiten zulässt. Entweder du segnest den Samen Abrahams oder du verfluchst ihn. Nur diese beiden Optionen wird dem Abraham gegeben. Und jetzt kann es sein, dass du sagst, ja gut, ich meine, ich fluche doch nicht dem Samen Abrahams. Weder verfluche ich das Volk Israel zum Beispiel, noch verfluche ich Christus. Also bin ich eigentlich auf der guten Seite, oder? Wenn ich nicht verfluche. Und da möchte ich schon etwas zu bedenken geben, warum die Bibel trotzdem diese Polarität hat, segnen oder verfluchen. Wir müssen uns vorstellen, dass Gott der Vater alles auf diesen einen Nachkommen gelegt hat. Alles. Dieser eine Nachkomme, nämlich Jesus Christus, ist König aller Könige. Herr aller Herren. Und alle Welt wird die Knie vor ihm beugen, heißt es. Stellen wir uns das vor. Stellen wir uns vor, ja, wir in der Schweiz ist es natürlich schwierig, sich eine Monarchie vorzustellen. Für uns ist es leichter als Österreicher. Aber doch, stellen wir uns vor, es gäbe einen Kaiser, einen europäischen Kaiser, sagen wir. Das ist ein schwieriger Gedanke, aber ist ja wurscht. Ihr wisst, was ich meine. Und jetzt kommt der nach Bülach und alle beugen sich vor ihm. Und du stehst da und sagst, das geht mir nichts an. Kann kommen, wer will. Ich bin ich. Wenn du das machst, dann fluchst du ihm zwar nicht mit den Worten, aber du beugst dich auch nicht. Und das kommt eigentlich einem Fluche und einer Ablehnung schon sehr, sehr nahe. Und darum heißt es auch im ersten Johannesbrief, wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Also die Bibel hat diese zwei Pole, Segen oder Fluch. Und das ist eine Realität, die bereits bei Abraham zum Ausdruck kommt. Und darum laden wir zum Glauben ein. Lass dich erlösen. Lass dich versöhnen mit Gott. Komm zu Jesus Christus, damit du zu den Gesegneten gehörst. Wir wollen nur das Beste für dein Leben, aber auch natürlich für unser Leben. Abraham, unser aller Vater. Und ich hoffe, ich konnte das einigermaßen vermitteln, was Paulus in längeren Zusammenhängen macht. Ihr könnt es gerne nachlesen, Römer 4, Galater 3. Da könnt ihr all das im Detail nachlesen. Aber jetzt fragen wir uns, was ist das für ein Glaube, der Abraham gerettet hat? Der rettende Glaube. Was ist das für ein Glaube? Denn gerade dieser Jakobus, der Bruder des Herrn, sagt auch in seinem Brief, auch die Dämonen glauben und zittern. Es ist nichts Großes zu glauben, dass es einen Gott gibt. Das ist noch nicht der rettende Glaube, sondern der rettende Glaube ist der Glaube Abrahams. Und so sagt er in Kapitel 2, Vers 21. Ist nicht Abraham unser Vater? Aus Werken gerechtfertigt worden, da er Isaak, seinen Sohn, auf den Opferaltar legte? Das ist die Frage, die Jakobus in den Raum stellt. Jakobus bezieht sich jetzt hier, anders als Paulus, bereits auf das ziemlich das also noch nicht das Ende, aber schon weit fortgeschrittene Leben Abrahams, nämlich die Situation, als Gott ihn geprüft hat und Gott von Abraham verlangt hat, dass er den einzigen Sohn, nämlich nach seiner inneren Haltung den Sohn der Verheißung, opfern sollte. Gewaltig. Furchtbare Situation. Endlich, nach langem, jahrzehntelangen Warten, ist der Sohn da. Er entwickelt sich, er gedeiht. Und dann sagt Gott so, und jetzt nimmst du diesen Sohn und opferst ihn auf einem Berg. Das ist eine Darstellung, eine von ganz vielen, die es in der Kunstgeschichte gibt. Das ist von Michelangelo, der das darstellt, die Opferung Isaaks. Und es wird heiß diskutiert, die Frage, wie kann Gott so etwas nur wollen? Was ist das für ein Gott? Und dieser Frage werden wir zu Ostern nachgehen. Denn diese Geschichte, das ist die Karfreitagsgeschichte. Und wir sehen hier auch auf diesem Bild ein Lamm, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, ein Opferlamm, das sich verfangen hatte in den Dornen, in den Büschen Und Abraham hatte gesagt, als die Frage aufkam, ja, wo ist das Opfer? Hat Abraham gesagt, Gott wird sich ein Opfer ersehen. Gott ist es, der das Opfer ersieht. Und das, wie gesagt, werden wir am Karfreitag detaillierter ansehen, denn wir sehen, dass der Glaube Abrahams auch bereits mit diesem Opferlamm zusammenhängt. Er hat darauf vertraut, dass Gott ein Opfer sich ersieht. Gewaltig, ganz tiefe Botschaften, die wir dann hoffentlich entsprechend darlegen kann. Nur für heute mal so viel. Der Glaube Abrahams ist bereit, etwas zu tun, was menschlich unsinnig ist, nur weil Gott es sagt. Wenn Gott es sagt, dann ist es gut. Und dann will ich es machen. Es ist ein vollkommenes Vertrauen in Gott. Das ist Glaube. Ein vollkommenes Vertrauen in Gott. Gott weiß es besser als ich. Gott hat die Kraft, mich zu retten. Gott hat die Kraft, mein Leben zu verändern. Gott hat die Kraft, mich vor ihm angenehm zu machen, gerecht zu machen. Das ist also ein Glaube, der geht weit hinaus über ein für möglich halten, dass es irgendwo, irgendwie einen Gott gibt. Es ist ein ganz spezifischer Glaube an einen Gott, der Heilung schenkt, der Rettung schenkt und ein Glaube, der bereit ist zu handeln. Der also das Unsichtbare sieht, als wenn es da wäre. Und dann entsprechend aktiv wird. Und das ist das, was der Jakobus ausdrücken möchte. Wer sagt, ein Glaube, der keine Werke hat, der sich nicht in Werken ausdrückt, so ein Glaube ist tot, sagt er. So wie der Leib ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne Werke tot. Das ist die Botschaft, die Jakobus uns in diesem Brief ausdrücken möchte. Und darum sagt er dann weiter, du siehst, dass der Glaube mit seinen Werken zusammenwirkte und der Glaube aus den Werken vollendet wurde. Und die Schrift wurde erfüllt, welche sagt, Abraham aber glaubte Gott und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Und er wurde Freund Gottes genannt. Ihr seht also, dass ein Mensch aus Werken gerechtfertigt wird und nicht aus Glauben allein. Wie geht's euch, wenn ihr diesen Vers lest? Holle Loch. Der Luther, dem ist das Lachen vergangen. Dem Luther, der hat eine Riesenmühe gehabt mit dieser Aussage des Jakobus. Dass nämlich sozusagen der Mensch aus Werken gerechtfertigt wird und nicht aus Glauben alleine, wobei wir sehen die Differenziertheit, wie die Schrift das sagt. Wir haben in der Lesung gehört, dass der Mensch nicht aus Werken, sondern durch Glauben gerechtfertigt wird. Und jetzt lesen wir das und man fragt sich, ist das ein Gegensatz? Und ich möchte sagen, nein, es ist kein Gegensatz und zwar aus dem Grund nicht, weil Paulus und Jakobus von einer unterschiedlichen Position sich dieser Frage nähern. Und wie gesagt, beide nehmen ja dieses Wort, das 1. Mose 15,6 in den Mund, legen es aus. Paulus kommt von der Seite der Werke des Gesetzes. Jakobus argumentiert von den Werken des Glaubens. Und mit dem wollen wir uns jetzt noch kurz auseinandersetzen. Was sind denn die Werke des Gesetzes und was sind Werke des Glaubens? Weil dahin wollen wir kommen, dass wir so wie Abraham solche werden, die Werke des Glaubens vollbringen. Werke des Gesetzes sind solche Werke, die ein Mensch tut und glaubt, wenn er sie tut, dass er dann vor Gott gerecht wird. Also das typische Beispiel, mit dem Jesus zu seiner Zeit sich auseinandersetzen musste, das waren die Pharisäer. Die Pharisäer hatten die Einstellung, wir müssen alle Gesetze Gottes peinlichst genau halten, dann werden wir gerecht vor Gott. Dann kann Gott uns segnen. Dann kommt der ganze Segen, den Gott verheißen hat, auf uns. Und wir wissen, wie diese Geschichte ausging. Jesus hat die Pharisäer schwerst verurteilt, weil er ihnen klargemacht hat, Leute, ihr könnt das gar nicht. Es ist unmöglich, ihr könnt nicht so gute Werke vollbringen, dass ihr gerecht werdet vor Gott. Unmöglich. Und so ist es auch heute noch, wenn Menschen glauben, sie können so gut leben, dass sie vor Gott gerecht werden, sodass Gott sagt, du bist aber toller, komm rein in den Himmel. Wenn wir solchen Gedanken haben, dann sind wir grundverkehrt in unserer Vorstellung von Gott. Daher können wir sagen, die Formel, dass die Werke des Gesetzes zur Gerechtigkeit führen, durchgestrichen, weg, gibt's nicht. Die Werke des Glaubens sind Werke, die ein Mensch tut, weil er mit Gott verbunden ist, weil er sein Vertrauen auf Gott setzt, weil er mit Jesus Christus verwachsen ist, weil aus diesem Glauben eine Kraft herauskommt, eine Freude herauskommt, einen neuen Mut herauskommt, das zu tun, was Gottes Wille ist, mehr als das, was ich selber tun will. Das heißt, die Formel lautet so, Glaube, zuerst ist der Glaube da, der ist im Herzen. Den sieht man zuerst noch nicht. Als Gott dem Abraham zugesprochen hat, dass er gerechtfertigt wurde durch den Glauben, da hat man noch nicht viel Glaubenswerke gesehen bei Abraham. Das hat Gott ihm gesagt. Gott hat den Glauben im Herzen Abrahams gesehen. Deswegen wurde er gerechtfertigt. Und aus diesem Beziehung kommen Werke des Glaubens. Und da habe ich jetzt den Pfeil in beide Richtungen gemacht. Zuerst kommen von der Gerechtigkeit die Werke heraus und die Werke weisen wiederum auf die Gerechtigkeit zurück. Das ist das, was Jakobus sagen möchte, dass ein Mensch durch Werke gerechtfertigt wird. Und das ist jetzt dann auch das, mit dem wir uns beschäftigen werden. Der Glaube Abrahams, von dem Paulus spricht und von dem Jakobus spricht, der hat in Kapitel 15 eine ganz zentrale Rolle gespielt. Kapitel 22, wo Abraham so weit ist, dass er bereit ist, seinen Sohn zu opfern, das ist Jahrzehnte später. Jahrzehnte später. Wir haben hier also eine Entwicklung, einen Glaubensweg. Und dieser Glaubensweg, der ist gewaltig, wie ich würde sagen, die Ups and Downs eines Gläubigen sehen wir in der Geschichte Abrahams. Abraham hat furchtbare Fehler gemacht. Furchtbare Fehler gemacht. Ist er deswegen kein Kind Gottes mehr? Nein, er ist ein Kind Gottes, weil er gerechtfertigt ist vor Gott und weil Gott an ihm wirkt und ihn zu diesem zu dieser Glaubenstat hinführt, dass er sogar bereit ist, seinen Sohn zu opfern. Und drum ist dieses Leben Abrahams so spannend. Und wir werden uns unmittelbar wiederfinden in diesem Leben Abrahams. Und drum ist es wertvoll, wenn wir uns mit diesem Leben Abrahams beschäftigen. Ich lade euch ein, ihr könnt schon anfangen. Gleich, wenn ihr nach Hause geht, es beginnt im Wesentlichen in Kapitel 12 vom ersten Buch Mose, bisschen vorher eigentlich schon, aber das werdet ihr dann schon sehen, und geht bis Kapitel 22, eigentlich noch ein bisschen weiter, bis Kapitel 25, aber wir wollen dann in der Predigtserie der Kapitel 12 bis 22 betrachten, die Kernkapitel seines Lebens. Und ich lade uns ein, dass wir uns mitnehmen lassen in diese Geschichte Abrahams, in seinen Glauben, von diesem Glauben lernen. Und wie gesagt, für heute war es mir ein Anliegen zu sehen, wie wichtig Abraham ist. Ich möchte uns die Freude darüber zurufen, du bist ein Nachkomme Abrahams, wenn du an Christus glaubst. Eine gewaltige Aussage, die wir, wie gesagt, bereits am Beginn der Heiligen Schrift haben. Das ist es, worum es Gott wirklich geht. Und ja, so wollen wir auch beten dann für die kommenden Wochen, für die Predigten, dass wir wirklich tief schürfen und wirklich für unser Leben lernen. Dazu möchte Gott uns seine Gnade schenken. Ich möchte noch beten zum Schluss.